Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jonas Reser, Mikrofon, herzlich willkommen. Zins- und Konjunktursorgen belasten die Finanzmärkte. Anleger bleiben heute auch mal wieder zurückhaltend. Gestützt von schlechten Konjunkturdaten aus China, leicht positive Konjunkturdaten des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW gehen da etwas unter. Wir berichten gleich auch über die Diskussion um die Reform der Stromnetzentgelte und ein möglicherweise wegweisendes Urteil aus dem US-Bundesstaat Montana. Eine Gruppe Kinder und Jugendlicher hat hier mit Erfolg auf eine saubere Umwelt geklagt. Dazu gleich mehr. Zunächst zu einer anderen Klage hierzulande, nämlich zwischen den beiden Pharmaunternehmen BioNTech und CureVac, beide aus Deutschland. Es erinnert so ein bisschen an David gegen Goliath, auf der einen Seite das Mainzer Unternehmen BioNTech in der Corona-Pandemie Milliarden mit seinem Impfstoff verdient. Auf der anderen Seite CureVac aus Tübingen mit 300 Millionen Euro unter anderem mal vom Staat unterstützt. Das hat das Wettrennen um den Corona-Impfstoff verloren. Jetzt treffen sich beide Parteien vor dem Düsseldorfer Landgericht. Thorsten Lenze hat das für uns verfolgt. Herr Lenze, um was geht es bei diesem Streit genau?
Ja, Sie haben ja gerade dieses Wettrennen schon mal angesprochen, als es da um die Herstellung und die Zulassung eines Covid-19-Impfstoffes ging. Und dieses Rennen hat halt eben BioNTech aus Mainz für sich entschieden und Comirnaty auf den Markt gebracht. Das ist ein Impfstoff, der auf modifizierter mRNA basiert. Und CureVac aus Tübingen behauptet, BioNTech habe dabei Patente verletzt. Patente eben, die CureVac angemeldet hat, denn das Unternehmen ist auf das Botenmolekül mRNA spezialisiert und forscht da schon sehr, sehr lange dran, inzwischen seit über 20 Jahren. Und aufgrund dieser Grundlagenforschung war es dann zwei Unternehmen, nämlich BioNTech und Moderna, möglich, so schnell einen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Und was CureVac übrigens auch selber nicht geschafft hat. Das Unternehmen möchte jetzt wegen angeblicher Patentrechtsverletzungen fair entschädigt werden, wie es sagt. Und BioNTech, ja, das weist die Vorwürfe zurück. Die Arbeit, die sei originär.
BioNTech soll CureVac eine Entschädigung bezahlen. Wie hoch soll die denn ausfallen?
Also zunächst mal grundsätzlich, es geht um sehr viel Geld. Das hat man auch daran gesehen, was die beiden Impfstoffhersteller da heute aufgefahren haben im Düsseldorfer Landgericht. Ich dachte zunächst, ich wäre da vielleicht auf so einer Tagung von Anwälten gelandet. Der ganze Flur vor dem Gerichtssaal voll mit schwarzen Anzügen und Business-Outfits. Und beide Parteien, die haben da Dutzende Anwälte und Anwältinnen und Fachleute entsandt, die das Unternehmen hier vor Gericht vertreten. Ich habe 25 Prozessbeteiligte gezählt. Das lässt schon erahnen, hier geht es nicht um ein Taschengeld. Wir haben zwei weitere Indikatoren. Zum einen BioNTech, Sie haben es eben in der Anmoderation angesprochen, hat sehr viel Geld mit seinem Impfstoff verdient. Allein im Jahr 2021, da lag der Unternehmensgewinn bei 10,3 Milliarden Euro. Und zum anderen legt das Gericht einen Streitwert fest. Der rechnet sich aus Gerichts- und Anwaltskosten, aber eben auch daraus, worüber verhandelt wird. Und die Höchstsumme, die liegt bei einer normalen Verhandlung bei 30 Millionen Euro. Jetzt hat aber das Landgericht Düsseldorf gesagt, wir verhandeln über insgesamt 5 verschiedene Verletzungen von Eigentumsrechten. Also jedes einzelne möglicherweise verletzte Patent oder Gebrauchsmuster wird einzeln angeguckt und so kann man 5 mal 30 Millionen Euro ansetzen. Das heißt, der Streitwert, der liegt bei 150 Millionen Euro. Wir können also vermuten, hier stehen Schadenersatzforderungen in dreistelliger Millionenhöhe im Raum.
Sie haben gesagt, der Gerichtssaal war relativ voll, war gut besucht, zumindest von beiden Parteienvertretern. Wie lief denn der erste Prozesstag?
Also ich sag mal so, für jemanden, der in Biologie nicht aufgepasst hat, der ist da komplett verloren gewesen. Es ging da um kodierte Aminosäuresequenzen, es ging um Wildtypen und Laborvarianten. Also da war es schon hilfreich, dass die Vorsitzende Richterin nicht nur Juristin, sondern auch Chemikerin ist. Aber darüber hinaus ging es auch darum, wie einzelne Formulierungen aus den Patenten ausgelegt werden können. Also so bemängelte BioNTech beispielsweise Unklarheiten und das Fehlen von eindeutigen Definitionen. Ja, und dann kommt dann noch ein ganz grundlegendes Problem dazu. Das Patentrecht, das ist super komplex. Das wurde auch heute in der Verhandlung deutlich. Ich habe mit dem Patentanwalt Manuel Kunst gesprochen. Der sagt, ein Impfstoff, der hängt immer mit mehreren Patenten zusammen. Das heißt, wenn CureVac ein Patent anmeldet, dann kann es sein, dass dieses Patent wiederum von anderen Patenten, beispielsweise einer Universität, abhängig ist. Also es entstünde also quasi ein ganzes Netzwerk von Patenten. Und das hat man heute gemerkt. Dieses Komplex, die Komplexität dieses Themas, die wurde heute vor dem Landgericht deutlich.
Noch kurz zum Schluss. Es ist ja eine Stufenklage. Was bedeutet das? Wie geht das Ganze jetzt weiter?
Es ist eine Stufenklage, das ist eine zweiteilige Klage. Es geht erstmal darum, Informationen zu gewinnen. Das möchte CureVac jetzt eben von BioNTech wissen. Also wie wurde also dieser Impfstoff verwendet bei der Entwicklung, der mRNA, der modifizierte, verwendet bei der Entwicklung des Impfstoffes? Und zum anderen, was hat man damit verdient? Und wenn man diese Informationen bekommt, dann kann man in einer zweiten Stufe der Klage eine sogenannte Leistungsklage machen und dann geht es halt erst um den Schadenersatz. Das kann dauern, denn das Gericht hat angekündigt, eine erste Entscheidung, die wird es im September fallen. Und da geht es erst darum, ob die Informationen herausgerückt werden müssen.
Danke. Thorsten Lenze live aus Düsseldorf, wo CureVac gegen BioNTech klagt. Heute war der erste Prozesstag. Die Axt an den Industriestandort Deutschland lege man, so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, über die Pläne, die Stromnetzentgelte zu reformieren. Momentan bezahlen die nördlichen Bundesländer höhere Gebühren, um Kabel und Leitung zu benutzen, als die südlichen Länder, weil der Norden mehr in erneuerbare Energien investiert als der Süden. In Bayern, nur mal so am Rande, wurden im ersten Halbjahr gerade einmal 3 neue Windräder genehmigt. Wer also schneller beim Windkraftausbau ist, wird auch noch mit höheren Kosten benachteiligt. So darf das nicht bleiben. Das wird auch Bayern einsehen müssen. Jörg Münchenberg.
Trotz der heftigen Kritik durch den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, CSU, wird es bei den Netzentgelten wohl bald eine Neuregelung geben. So sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, gestern Abend bei einer Bürgerversammlung in Potsdam. Er sei sich sicher, dass es in den windreichen Regionen eine baldige Entlastung bei den Netzentgelten und eine gerechte Lösung geben werde. Scholz warf Söder wiederum vor, eine Scheindebatte zu führen. So hatte der bayerische Ministerpräsident am vergangenen Wochenende vor der Einführung von verschiedenen Strompreiszonen in Deutschland gewarnt, nachdem sich wiederum der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller lediglich für die Einführung von fairen Netzentgelten ausgesprochen hatte. Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern zeigte sich heute im Deutschlandfunk erstaunt über die Wortmeldung Söders.
Soweit ich das aus Gesprächen mit Herrn Müller und selbst Herrn Habeck mitbekommen habe, wollen die da keine Strompreiszonen aufteilen, sondern wollen, dass Deutschland eine einheitliche Zone bleibt, was nur vernünftig ist. Aber eben bei diesem Detailpunkt der Netzentgelte, da muss man reden, da muss man ein faires System finden.
Die Netzentgelte sind Teil des Strompreises. Mit ihnen wird der Ausbau und Unterhalt der Stromnetze mitfinanziert. Weil im Osten und Norden Deutschlands besonders viele Windräder stehen, sind dort die Netzentgelte deutlich höher als etwa in Süddeutschland, wo gleichzeitig besonders viel Strom verbraucht wird. So liegen die Netzentgelte etwa in Schleswig-Holstein bei 10 Cent pro Kilowattstunde, in Bayern dagegen nur bei 7 Cent. Bislang werden die Entgelte von den Netzbetreibern festgelegt. Künftig soll dies nach EU-Recht eine unabhängige Regulierungsbehörde machen. Hierzulande wäre dies die Bundesnetzagentur. Das entsprechende Gesetz für die neue Zuständigkeit wird derzeit im Bundestag beraten. Wie aber die künftige Neuregelung bei den Netzentgelten aussehen wird, ist noch völlig offen. Aiwanger forderte jetzt im Deutschlandfunk eine stärkere Beteiligung des Bundes bei den Netzentgelten.
Kann ich das nur unterstützen, dass wir versuchen, die Zusatzkosten, die durch den Ausbau der Erneuerbaren kommen, möglichst entweder bundesweit anzupassen oder eben auch, ich bin überzeugt, dass auch da die Republik reingehen könnte und der Staat hier einen Teil dieser Netzentgelte übernehmen könnte, damit eben nicht die bestraft werden, die was tun.
Laut Aiwanger werden auch in Bayern im Zuge des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien die Netzentgelte steigen. Mit der Folge, dass bestimmte Regionen mit einem hohen Anteil an Windrädern mehr bezahlen müssten als andere. Das wiederum gefährdet die Akzeptanz beim Ausbau der klimafreundlichen Stromerzeugung.
Über die Diskussion um die Netzentgelte war das Jörg Münchenberg, 17.14 Uhr, der Deutschlandfunk. Die Anzahl der Krankschreibungen hat in Deutschland offenbar stark zugenommen. Das geht aus Zahlen hervor, die die Krankenkasse DAK veröffentlicht hat. Torben Ostermann.
Nach Angaben der Krankenkasse DAK hat sich im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als die Hälfte der Versicherten mindestens einmal krankschreiben lassen. Ein Rekordwert, titelt die Bild-Zeitung. Grund für die Fehlzeiten sollen demnach vor allem Atemwegserkrankungen sein. Mediziner sehen eine Ursache dafür vor allem im zurückgegangenen Gebrauch von Hygienemasken. Ebenfalls stark zugenommen hätten auch psychische Leiden. Der Anstieg der Krankschreibungen ist laut DAK regional sehr unterschiedlich verteilt. Während in Brandenburg ein Plus von 41% ausgewiesen wird, soll es im kleinsten Bundesland Bremen eine Zunahme von mehr als 100% gegeben haben.
Die Furcht vor anhaltend hohen Zinsen und einer schwächelnden Konjunktur hat die Aktienmärkte in Europa heute weiter nach unten gezogen. Täglich gibt es ja neue Kennzahlen, die diese Angst befeuern. Etwas heraussticht in diesem Bild heute die monatliche Umfrage des ZEW in Mannheim. Neben viel Skepsis gibt es auch einen leichten Hoffnungsschimmer darin. Melanie Böff.
Während andere Länder wachsen, kommt die deutsche Wirtschaft nicht voran. 0% Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal, dazu immer noch eine Inflationsrate über 6% und ein Rückgang im produzierenden Gewerbe. Viele wichtige Konjunkturdaten in Deutschland weisen nach unten. Finanzmarktexpertinnen und Experten bewerten die Aussichten für die deutsche Wirtschaft im August ein bisschen weniger skeptisch als erwartet. Dagegen verschlechterte sich die Bewertung der Konjunkturlage in Deutschland stark. Das zeigt der ZEW-Index, erhoben vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Dieses befragt regelmäßig Experten bei Banken und in Finanzabteilungen großer Unternehmen. Der ZEW-Indikator misst also die Stimmung, keine harten Wirtschaftsdaten. Trotzdem gilt er als ein wichtiger Frühindikator für die kommenden 6 Monate. Ökonomen sehen hierin aber keine Signale der Entspannung. Die Erwartungen lägen nur leicht über dem Juli-Niveau, aber deutlich im negativen Bereich. So blieben die Rezessionssorgen weiterhin groß und ungeachtet der leichten Verbesserung des Indikators sei die konjunkturelle Perspektive weiterhin schwach. Die Standortfrage bleibt nach Einschätzung von Analysten zentral. Auch wegen der hohen Energiepreise würden Unternehmen genau prüfen, ob es sich anderswo besser produzieren lasse. Die Debatte über eine mögliche Deindustrialisierung bleibt aktuell. Ökonomen fordern schon länger eine grundsätzliche Veränderung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Deutschland.
Aber auch der Weltmotor stottert. Das liegt vor allem an China. Die chinesische Konjunktur bleibt schwach. Nach den Außenhandelszahlen enttäuschen jetzt auch die Binnendaten. Die Zentralbank hat die Leitzinsen nochmals gesenkt. Eva Lambi-Schmidt.
Die chinesische Industrie ist im Juli nicht so schnell gewachsen wie von Analysten erwartet. Die Produktion in den Fabriken wuchs um 3,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist weniger, als es noch im Vormonat Juni der Fall war. Auch die Umsätze im Einzelhandel, ein wichtiger Indikator für den Konsum, blieben im Juli unter den Erwartungen. Und das trotz der Sommerreisesaison, in der die Menschen häufig mehr Geld ausgeben und verreisen. Analysten hatten für Juli mit einem Plus von 4,5% der Einzelhandelsumsätze gerechnet. Gemeldet wurden nur 2,5%. Die neuen Wirtschaftsdaten deuten nach den Zahlen vergangener Woche wiedermals darauf hin, dass die chinesische Gesamtwirtschaft sich nach der Corona-Pandemie nicht wie erwartet erholt hat. Ein schwacher Konsum im Inland macht der chinesischen Wirtschaft zu schaffen. Doch auch die Nachfrage im Ausland nach chinesischen Waren ist schwach. Der Außenhandel der Exportnation ist im Juli stark eingebrochen. Doch von großen Problemen will das Nationale Statistikamt nichts wissen. Es gebe Herausforderungen auf dem Weltmarkt und auch bei der Erholung von Chinas Wirtschaft. Aber eine Deflation, das heißt einen Preisverfall, gebe es in China nicht und werde es auch nicht in Zukunft geben, sagte Fu Linghui, ein Sprecher des Nationalen Statistikamts. Dabei hatten gesunkene Verbraucherpreise für Juli vergangene Woche angezeigt, dass Chinas Wirtschaft in eine Deflation gerutscht ist. Um die Wirtschaft zu stärken, hatte die chinesische Regierung in den vergangenen Wochen eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen ergriffen. Unerwartet gab es heute kurz vor der Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten neue Maßnahmen. Demnach hat die chinesische Zentralbank zum zweiten Mal innerhalb von 3 Monaten die Leitzinsen gesenkt.
Seit Monaten steht der russische Rubel unter Druck. Zuletzt fiel er auf den tiefsten Stand seit 1,5 Jahren. Und auch die Notbremse der russischen Zentralbank scheint da nicht viel auszurichten. Stefan Lack.
Angesichts des schwachen Rubelkurses und der gestiegenen Inflation hat die russische Zentralbank den Leitzins von 8,5 auf 12% erhöht. Nachdem es gestern deutliche Kritik aus dem Kreml gegeben hatte, wurde heute eine außerordentliche Krisensitzung einberufen. Die russische Währung war zu Beginn der Woche auf den niedrigsten Stand seit 17 Monaten gefallen. Ein US-Dollar kostete zwischenzeitlich 100 Rubel, für einen Euro waren 110 Rubel fällig. Nach der heutigen Erhöhung des Leitzinses erholte sich die russische Währung nur leicht. Wie die Notenbank mitteilte, ziele die Zinserhöhung darauf ab, Preisstabilitätsrisiken zu minimieren. In Russland baue sich Inflationsdruck auf. Dies läge auch daran, dass die Produktion mit der steigenden Nachfrage nicht Schritt halten könne und so mehr Importe notwendig seien. Durch den Verfall des Rubels werden ausländische Produkte immer teurer. Zuletzt war die Inflation in Russland auf 4,4% gestiegen. Je nachdem, wie sich nun die Preise entwickelten, sei eine weitere Erhöhung des Leitzinses nicht ausgeschlossen, so die russische Zentralbank. Ihre nächste reguläre Sitzung steht Mitte September an.
Der Kampf gegen den Klimawandel wird zunehmend vor Gericht ausgefochten. Während sich die Weltgemeinschaft noch nicht auf einen konsequenten Kurs einigen kann, sind es immer häufiger Privatpersonen, die Regierungen zum Handeln per Gerichtsurteil dazu zwingen. So wie jüngst im US-Bundesstaat Montana. Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen hat dort einen historischen Erfolg erzielt. Claudia Sarre.
Ein solches Gerichtsurteil hat es bislang noch nicht gegeben in der Geschichte der USA. 16 junge Menschen zwischen 5 und 22 Jahren klagen auf ihr Recht auf eine saubere Umwelt und eine Richterin in Montana gibt ihnen Recht. Bezirksrichterin Kathy Seeley urteilte, dass es verfassungswidrig sei, wenn Behörden bei der Entscheidung über Erdöl- oder Erdgasprojekte die Folgen für das Klima nicht berücksichtigen dürfen.
One reason why I love Montana is because in our constitution it says that every person here has a right to a clean and healthful environment.
Ich liebe Montana unter anderem deswegen, weil es in unserer Verfassung heißt, jeder Mensch hat ein Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt, so Claire Blasis, eine der jungen Klägerinnen im Fernsehsender PBS. Tatsächlich gehört Montana zu den wenigen US-Bundesstaaten, der das Recht auf eine saubere Umwelt in der Verfassung verankert hat. Dabei ist der konservative Bundesstaat fossilen Brennstoffen gegenüber sehr freundlich eingestellt. Die Umweltaktivisten warfen dem Bundesstaat vor, Kinder und Jugendliche seien besonders betroffen von den schädlichen Auswirkungen der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Mithilfe von Sachverständigen und Gutachten versuchten sie zu beweisen, dass die Erderwärmung eine direkte Folge von Treibhausgasemissionen ist.
You know, it's really scary seeing what you care for disappear right in front of your eyes.
Es macht mir wirklich Angst, das, was mir am Herzen liegt, vor meinen Augen verschwinden zu sehen, so Klägerin Sariel Sandoval im Fernsehsender CNN.
Makes me feel like the state is.
Ich habe das Gefühl, dass der Bundesstaat Profit über das Wohlergehen der Menschen stellt, obwohl sie genau wissen, dass es sichtbare Schäden gibt für das Land und die Menschen. Und dass sie es wichtiger finden, Geld zu machen, als sich um die Bevölkerung von Montana zu kümmern. Wie sich das Urteil künftig auf die Genehmigung von Erdöl- und Erdgasprojekten auswirken wird, ist noch ungewiss. Experten gehen allerdings davon aus, dass das Urteil Signalwirkung haben könnte für ähnliche Verfahren in den USA. Klimajurist Michael Gerard von der Columbia-Universität bezeichnete die Entscheidung auf NPR als Wendepunkt.
I thought this was one of the strongest decisions on climate change ever issued by any court anywhere.
Es ist eine der wichtigsten Entscheidungen zum Klimawandel, die jemals von einem Gericht gefällt wurde. Es war überhaupt erst das zweite Mal, dass es zu einem derartigen Gerichtsprozess kam, mit Klimawissenschaftlern, die im Zeugenstand ins Kreuzverhör genommen wurden. Und das Gericht gab den Klägern in jedem Punkt recht. Reaktionen des Generalstaatsanwalts von Montana gab es bislang noch nicht. Seine Sprecherin Emily Flowers nannte das Urteil in einem Statement absurd und kündigte an, in Berufung zu gehen.
Die Preise für Diesel und Benzin sind im August kräftig gestiegen. Ein Grund dafür die höhere Nachfrage in den Sommerferien. In Italien kommt jetzt ein Instrument ganz besonders auf den Prüfstand, das für niedrigere Preise sorgen sollte. Der Prezzo Medio, der Durchschnittspreis. Ein Vorbild auch für Deutschland. Martin Breitkopf.
Prezzo Medio ist das neue Zauberwort. Bei der einen Tankstelle blinkt der Durchschnittspreis digital, bei der anderen steht er per Ausdruck auf einer Tafel. Aber egal wo in Italien und egal wie groß, alle Tankstellen sind seit 1. August dazu verpflichtet, neben ihrem eigenen Preis auch den Referenzpreis anzuzeigen. Tankstellenmitarbeiter Claudio Stormante. Es ist ein Durchschnittspreis und den müssen wir auf der Homepage aktualisieren, jeden Tag bis 10 Uhr morgens. Prezzo Medio soll eine stärkere Transparenz bei den Preisen garantieren. Die italienische Regierung will damit Preistreiberei den Kampf ansagen. Wer tankt, soll ab sofort vergleichen können, ob die Tankstelle einen überteuerten Preis verlangt, so die Idee. Darum soll der Durchschnittspreis auch gleich neben dem Preis der Tanksäule hängen. Claudio Stromante an der Tankstelle in Rom hatte eine klare Meinung. Es bringt nichts. Es ist nur Zeitverschwenderei für uns, dass wir täglich Durchschnittspreise ändern müssen. Pünktlich zur Einführung des Durchschnittspreises haben die Spritpreise im ganzen Land angezogen. Das liegt aber auch an der Urlaubszeit. Auf der Autobahn gilt der nationale Durchschnittspreis und der ist um einiges höher als der regionale Vergleichspreis. Je nach Region gibt es einen eigenen lokalen Preis. Der Durchschnitt wird vom italienischen Wirtschaftsministerium von allen Tankstellen errechnet. Viel Aktionismus mit kleiner Auswirkung, so das Fazit bei den Kunden an der Tankstelle in Rom. Ganz leicht spürt man es. Es handelt sich nur um ein paar Cent, aber es ist nicht wirklich eklatant. Einen Unterschied zu vorher gibt es nicht. Am besten, man schaut gar nicht hin. Wir tanken, weil wir tanken müssen. Mir kommt es so vor, als würde es immer schlimmer werden. Es wird einfach immer teurer. Und ich als Taxifahrer merke das ganz besonders. Und wer in Italien tankt, sollte auf noch etwas achten. Wo Servito draufsteht, wird man bedient. Das kostet vielerorts extra, um die 20 Cent pro Liter. Ein Aufschlag für einen Rundumservice samt Scheibenputzen. Doch bei einer Tankfüllung kann da schnell mal 10 bis 15 Euro mehr rauskommen. Wer sich den Luxus sparen will, nimmt Self-Service und tankt wieder heim einfach selbst.
Der Bericht von Martin Breitkopf. Eher trübe Konjunkturdaten haben auch diese heutige Sendung bestimmt und auch den heutigen Tag an der Börse. Claudia Werle ist in Frankfurt am Main im Handelssaal. Frau Werle, wie verlief denn der heutige Handelstag bis jetzt?
Ja, wenn man auf den DAX schaut, der DAX fast 1% im Minus. Er steht jetzt bei 15.759 Punkten. Die negativen Konjunkturdaten haben Sie angesprochen. China spielte eine ganz große Rolle. China, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, wichtiger Handelspartner für viele Unternehmen hierzulande. Und wenn dort die Wirtschaft immer mehr an Schwung verliert, wenn Verbraucher ihr Geld zusammenhalten, wenn Unternehmen weniger investieren, dann kommen halt auch weniger Aufträge rein. Und das bekommen viele Unternehmen hierzulande zu spüren.
Eine der ersten Branchen, die eine schwache Wirtschaftslage zu spüren bekommt, ist die Logistik, zum Beispiel der Umschlagplatz Hafen. Wie kommt da die Krise in Hamburg, am Hamburger Hafen an?
Wir haben ja nicht nur in China, auch in vielen anderen Staaten eine eher schleppende Konjunkturentwicklung. Wir haben den Krieg in der Ukraine, die vielen geopolitischen Spannungen, die Inflation, die nach wie vor hohen Zinsen. Und wenn nun viele Unternehmen weniger investieren, wenn sie weniger Waren ordern, wenn sie erst einmal vorhandene Lagerbestände aufbrauchen, dann bedeutet das natürlich, dass auch weniger Container umgeschlagen werden in den Häfen. Die dänische Großreederei Maersk warnte vor kurzem bereits vor einem stärkeren Rückgang der Containernachfrage. Und bei Deutschlands größter Reederei Hapag-Lloyd, da fiel der Betriebsgewinn zuletzt um fast 2/3. Und so gesehen ist jetzt der Gewinneinbruch, den wir beim Hamburger Hafenkonzern sehen, wenig verwunderlich. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr bereits Ende Juli gesenkt.
Aus diesen ganzen Negativzahlen heraus sticht eine Nation, nämlich Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft. Sie hat heute überraschend positive Zahlen präsentiert. Was machen die Japaner anders?
Die Wirtschaft im zweiten Quartal deutlich gewachsen. Da spielt der Außenhandel eine große Rolle. Die Exporte sind deutlich in die Höhe gegangen. Vor allem Autos wurden verkauft. Es sind auch wieder mehr Touristen ins Land gekommen. Anders als viele andere Industriestaaten hat die japanische Notenbank den Leitzins in den vergangenen Jahren konstant niedrig gehalten. Das hat dazu geführt, dass der Yen gegenüber anderen Währungen abgewertet hat, was wiederum zur Folge hatte, dass japanische Exporte auf dem Weltmarkt günstig zu haben sind. Im Vergleich zu vielen anderen Industriestaaten hat Japan auch kein Problem mit der Inflation.
Über den Streit der beiden Impfstoffhersteller BioNTech und CureVac haben wir in dieser Sendung bereits berichtet. Wie macht sich dieser Streit denn an den Aktienkursen der Unternehmen bemerkbar?
BioNTech, die Papiere zu den Hochzeiten der Corona-Pandemie kosteten sie über 300 Euro. Mittlerweile werden sie nur noch mit rund 100 Euro gehandelt. Bei CureVac sieht die Rechnung ganz anders aus. 2021 kosteten die Papiere rund 100 Euro. Heute sind sie etwas mehr als 8 Euro wert. Also da merkt man schon, es geht bei dieser Auseinandersetzung nicht nur um viel Geld, es geht eben auch ums Renommee.
Und zum Schluss noch bitte die Zahlen von Euro, Rente und Gold.
Der Euro wird mit $1.0928 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von 2,63 auf 2,71% und die Feinunze Gold kostet $1.907,40.
Danke, Claudia Werle, live von der Frankfurter Börse. Das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonas Rehse.